Gefühlserben, der Podcast. Wir entschlüsseln die geheime Macht unserer Herkunft. Und wir schauen uns an, was uns die Wissenschaft dazu erzählen kann. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Hallo! Der erste Mord der Schöpfungsgeschichte, wie sie die Bibel erzählt, ist ein Brudermord. Da sind Kain und Abel, und Gott facht die Eifersucht zwischen ihnen so massiv an, dass am Ende einer tot auf dem Feld liegt. Die tiefe narzisstische Kränkung, die Kain empfindet, weil Gott ihn nicht beachtet, steigert sich zum Hass auf Abel, sodass er ihn schließlich erschlägt. Die Geschichte zeigt in verdichteter Form, wie Geschwisterkonkurrenz in Zerstörung kippen kann, durch elterliche Bevorzugung und fehlende emotionale Regulation. Zwei Brüder stehen einander gegenüber, und der Blick des Vaters, in dieser Geschichte Gott selbst, setzt eine Eskalation in Gang, in der sich Vergleich, Kränkung und Entwertung immer weiter zuspitzen. Kain kann seine Wut nicht halten, Abel ist ihr ausgeliefert, und am Ende steht nicht mehr nur Rivalität, sondern Vernichtung. So erzählt diese Geschichte von einer Dynamik, in der Eifersucht, verletzter Stolz und unkontrollierte Aggression tödlich enden. In den nächsten drei Folgen von Gefühlserben geht es um diese Dynamiken in ihrer Tiefe. Zuerst, also in dieser Folge, sind Konkurrenz und Neid unser Thema, der Kampf um Aufmerksamkeit, Anerkennung und den Platz in der Familie. In der zweiten Folge geht es um Sprachlosigkeit und Kontaktabbruch, um das Schweigen, das aus Verletzungen, Überforderung und Loyalitätskonflikten entsteht, und schließlich der Kampf um das Erbe, um Geld, Besitz, Gerechtigkeit und die Frage, was in Familien am Ende wirklich vererbt wird. Das Ziel ist, nicht nur plausibel zu machen, warum Geschwister sich so oft mit diesen Themen schwer tun, sondern auch, wie Familiengeschichte hier transgenerational wirkt und natürlich, wie wir unseren Frieden damit machen können, gemeinsam oder auch alleine. Und damit herzlich willkommen zu dieser 71. Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Danke für die Anerkennung zum neuen Portal gefühlserben.de, für die wertschätzenden Kommentare und die Spenden auf Buy Me a Coffee. Wer noch nicht auf gefühlserben.de war, wir glauben, dass es sich lohnt. Und ein unmittelbarer Nutzen, der sich auch auf diese Podcast-Folge bezieht, ihr könnt das, was ihr hier gerade hört, dort noch einmal nachlesen. Ein kurzer Nachklang zur vorigen Folge über die mögliche NSDAP-Mitgliedschaft unserer Vorfahren. Ich habe kontroverse Reaktionen bekommen, sehr positive und ebenso auch ablehnende. Mir ist noch einmal deutlich geworden, wie stark das Schweigen der Vorfahren uns heute noch belastet. Wer von euch mal ein offenes Ohr braucht, wir können eine Session dazu verabreden. Jetzt zu unserem Thema. Wuchtig ging es los mit dem ersten Mord der Schöpfungsgeschichte. Im Extrem zeigt sich, wie viel Dramatik in Geschwisterkonflikten stecken kann. So gewaltvoll soll es nicht weitergehen, ja, auch wenn Gewalt zwischen Geschwistern noch eine Rolle spielen wird. Schauen wir uns aber zunächst an, in welche Konstellation wir hineingeboren werden. Und damit ist etwas Zentrales benannt. Wir werden in die Familie hineingeboren. Wir suchen sie uns nicht aus. Klingt banal, ist es aber nicht. Denn ohne unser Zutun, erst recht unsere Zustimmung, entstehen hier Beziehungen fürs Leben, die uns am tiefsten prägen und zugleich am nachhaltigsten irritieren können. Kaum jemand kennt unsere Herkunft so genau wie unsere Geschwister. Dieselben Eltern, dieselben Räume, dieselben frühen Erfahrungen und dennoch, oder auch genau deswegen, entstehen hier Spannungen, die uns später geradezu gefangen halten können. Konkurrenz, Neid, Sprachlosigkeit, manchmal ein vollständiger Bruch. Der Ausgangspunkt liegt dafür meist nicht in der Gegenwart. Aus systemischer Perspektive wachsen Kinder nicht einfach nebeneinander auf, sondern in ein Gefüge aus Erwartungen, Zuschreibungen und unausgesprochenen Aufträgen hinein. Wir erleben eine Delegation. Themen, Bedürfnisse, ungelöste Konflikte der Eltern werden, oft unbewusst, an die nächste Generation weitergegeben. Als Geschwister reagieren wir darauf unterschiedlich. Wir entwickeln eigene Rollen im Familiensystem, das angepasste Kind, die Rebellin, der Vermittler, die Unsichtbare. Was dabei entsteht, sind komplementäre Muster, die Stabilität sichern und gleichzeitig Spannung erzeugen. Wir sind innerlich an die Eltern gebunden, auch dann, wenn diese selbst in Konflikte verstrickt sind. Diese Bindungen wirken fort und prägen, wie wir uns als Geschwister begegnen, als Verbündete, als Rivalen oder als Projektionsflächen für Themen der Vorfahren. Die Beziehungen werden zu einem Ort, an dem sich alte Spannungen aktualisieren. Deshalb eskalieren Konflikte hier oft mit einer Intensität, die uns tief verunsichern kann. Wie kann er mir das antun? Er ist doch mein Bruder. Wir sind doch Teil derselben Familie. Hier steckt ein Missverständnis. Ja, im Stammbaum ist es dieselbe Familie, dieselben Eltern, dasselbe Haus, derselbe Nachname. Und doch wächst kein Kind in derselben Familie auf wie sein Geschwister, weil jedes zu einem anderen Zeitpunkt geboren wurde, in eine andere Konstellation hinein, weil es auf andere Eltern traf, die selbst gerade eine andere Lebensphase durchliefen. Das Erstgeborene erlebt junge, unsichere Eltern, das Dritte vielleicht erschöpfte, routinierte, beruflich unter Druck stehende. In seinem Buch »Ich mag dich, du nervst mich« beschreibt der Psychologe Jürg Frick, wie entscheidend diese subjektive Wahrnehmung jedes einzelnen Kindes ist. Wie ein und dasselbe elterliche Verhalten vom einen als liebevolle Aufmerksamkeit, vom anderen als Kontrolle erlebt werden kann. Hinzu kommt, Eltern behandeln ihre Kinder, auch wenn sie das Gegenteil beteuern, faktisch nie gleich. Unbewusste Vorlieben, Ähnlichkeiten in Charakter oder Aussehen, aber auch der schlichte Zufall von Geburtsposition oder Geschlecht prägen ihr Verhalten. In einer amerikanischen Untersuchung gaben 84% der Befragten an, ihre Eltern hätten eins der Kinder bevorzugt. So entstehen 2, 3, 4 vollkommen unterschiedliche Familienerzählungen nebeneinander, im selben Haus, am selben Esstisch. Wir wachsen in einem Kontext auf, in dem Liebe nie nur Gefühl ist, sondern auch Aufmerksamkeit, Resonanz und Verfügbarkeit bedeutet. Erleben wir, dass dieser Raum knapp wird, prüfen wir, wie viel von uns gesehen wird, wie viel wir zurückhalten müssen und womit wir unseren Platz sichern können. In der Geschwisterbeziehung verdichtet sich das. Wir sind einander ähnlich genug, um uns zu vergleichen und dennoch verschieden genug, damit wir um Anerkennung ringen. Aus dem Wunsch, dazu zu gehören, entsteht ein Wettbewerb um Nähe, Bedeutung und den Blick der Eltern. So entwickeln wir Rollen, die Sicherheit versprechen. Das brave Kind, das leistungsstarke, das Vermittlungskind, das schwierige. Bindungstheoretisch gesehen versuchen wir, Nähe zu sichern und Verlust zu vermeiden. Systemisch gesehen stabilisieren wir damit das Familiensystem. So entstehen frühe Loyalitäten, Vergleiche und ein innerer Mangelblick. Die Angst, zu wenig zu bekommen, zu wenig zu sein oder den eigenen Platz wieder zu verlieren. Dabei beginnt das Familiensystem, in das wir hineingeboren werden, natürlich nicht mit uns. Es trägt eine lange Vorgeschichte in sich und vieles von dem, was wir als normal erleben, ist bereits von früheren Belastungen geprägt. Nicht verarbeitete Erfahrungen aus Krisen, Kriegs- oder Entbehrungszeiten wirken weiter. In Ängsten, in Verhaltensmustern, im Schweigen, in überstrengen Erwartungen oder in einer inneren Anspannung, die wir als Kinder oft nur spüren, aber nicht benennen können. Diese Muster, das zeigen sozialpsychologische Untersuchungen, sind sehr stabil und werden zumeist von Generation zu Generation weitergetragen. Das kann sich auch individuell zeigen. Kinder übernehmen bestimmte Persönlichkeitsanteile von Vorfahren, reinszenieren womöglich deren Lebensthema, werden zu Trägern älterer Konflikte, ja zu Bühnen, auf denen sich ungelöste Spannungen, verborgene Kränkungen und nicht betrauerte Verluste erneut zeigen. Was in einer Generation keinen Ausdruck gefunden hat, sucht in der nächsten eine neue Form. Anpassung etwa, Trotz, Rückzug, Härte oder auch ein kaum zu stillender Hunger nach Anerkennung. Was dann zwischen Geschwistern entsteht, ist nicht nur die unmittelbare Reaktion aufeinander, sondern oft auch ein Echo älterer Not. Ein Kind, das früh lernt, sich zurückzunehmen, nimmt diese Strategie später in die Freundschaften und Partnerschaften mit. Hier zeigt sich der sogenannte Echoismus, den ich in einer früheren Folge besprochen habe. Ein anderes Kind, das für Leistung immer wieder gelobt wurde, erlebt die Geschwister bis ins Erwachsenenalter als Konkurrenten um Anerkennung. Und wieder ein anderes trägt unausgesprochen die Rolle desjenigen, der Spannungen abfängt, vermittelt oder die Familie zusammenhält. Gerade deshalb fühlen sich Geschwisterkonflikte so persönlich an. Zugleich sind sie Ausdruck einer Familiengeschichte, die weit über uns hinausreicht. Eine besondere Dynamik entsteht, wenn Vater oder Mutter unter Druck stehen, nicht zuletzt bei psychischen oder Suchterkrankungen. Ist das Familienleben von Überforderung, Unsicherheit oder chronischem Stress geprägt, steigt die Gefahr, dass sich Kinder unterschiedlich behandelt fühlen. Gerade dann greifen Eltern zu schnellen Entlastungen. Sie loben das Kind, das am wenigsten Stress macht, verlassen sich auf das leistungsstarke Kind, übersehen das still leidende Kind. Was kurzfristig Ordnung schafft, verstärkt langfristig Rivalität. Kinder lernen daraus nicht nur, wie sie sich verhalten sollen, sondern auch, welchen Platz sie in der Familie überhaupt haben dürfen. Aus Nähe wird Vergleich, aus Vergleich wird Kränkung und aus der Kränkung entsteht jener Wettbewerb, der Geschwister in ihren Rollen geradezu fesselt. Da ist das goldene Kind, in dem sich die Hoffnungen bündeln, oder das schwarze Schaf, gar der Sündenbock, bei dem alles abgeladen wird, was in der Familie schiefläuft. Eine zutiefst unfaire Indienstnahme. Ich habe dazu eine eigene Folge aufgenommen. Spannende Erkenntnis der Forschung: Es sind die Eltern, die diese Konkurrenz anfachen, aber die Schuld dafür geben sich die Geschwister untereinander. In Patchwork-Familien kann sich das weiter zuspitzen. Stiefgeschwister wachsen nicht einfach zusammen auf, sondern treffen auf unterschiedliche Loyalitäten, ungeklärte Grenzen und die stille Frage, wer hier eigentlich zu wem gehört. Nähe entsteht dann unter erschwerten Bedingungen. Es gibt keine gemeinsame frühe Geschichte, aber sehr wohl Vergleiche, Rollen und Erwartungen. Gerade deshalb können sich aus Unsicherheit, Eifersucht und dem Ringen um Zugehörigkeit Spannungen entwickeln, die neue Familienordnung immer wieder auf die Probe stellen. Verschärft wird das oft, wo Stiefmutter und Stiefvater nicht etwa die Gemeinsamkeit fördern, sondern ungleich bewerten oder bevorzugen. Untersuchungen zu Patchwork-Familien zeigen, dass Kinder besonders sensibel auf diese Ungleichbehandlung reagieren. Wird ein Kind häufiger kritisiert, während ein anderes mehr Verständnis bekommt, entstehen neue Rivalitäten, werden alte Verletzungen reaktiviert. Und jetzt habe ich ein paar Fragen an dich. Hast du selbst erlebt, wie ein Geschwister häufiger gelobt, geschont oder ernster genommen wurde? Hattest du selbst eine spezielle Rolle? Warst du etwa das leistungsstarke, das stille oder das schwierige Kind? Wurdest du oft mit deinen Geschwistern verglichen, offen oder unterschwellig? Hast du erlebt, dass ein Elternteil einem von euch Kindern mehr Nähe, Vertrauen oder Verständnis entgegenbrachte als den anderen? Musstest du dir deinen Platz in der Familie besonders hart erkämpfen? Und wenn du selbst Kinder hast, Hand aufs Herz, erlebst du dieses Verhalten auch an dir? Besonders zwei Dynamiken können Geschwisterkonflikte anheizen: narzisstische Inanspruchnahme und Parentifizierung. Sie wirken gleichsam als Brandbeschleuniger. Bei einer narzisstischen Inanspruchnahme muss ein Kind als Spiegel der elterlichen Bedürfnisse herhalten, als Bestätigung, Verlängerung oder Repräsentation von Mutter oder Vater. Die anderen Geschwister bleiben außen vor, eine tiefe Kränkung für sie. Bei der Parentifizierung bekommt ein Kind Aufgaben übertragen, die eigentlich Sache der Erwachsenen ist. Trösten, vermitteln, stabilisieren, beschwichtigen oder emotionale Verantwortung tragen. Nicht selten müssen ältere Geschwister Elternfunktion für die Jüngeren übernehmen, oft die totale Überforderung. So verstärkt sich die Konkurrenz zwischen den Geschwistern. Liebe, Aufmerksamkeit und Wert sind an Funktion, Anpassung und Leistung gebunden. Der Familienraum wird eng. Die Rollen werden härter, die Geschwister rivalisieren intensiver um den Platz, an dem sie gesehen und gehalten werden können. So können Geschwisterkonflikte, hier haben wir es wieder, in handfeste Gewalt kippen. Die Forschung dazu ist bislang noch erstaunlich dünn und gerade deshalb sind die Befunde so aufrüttelnd. In einer amerikanischen Studie gaben 35% der befragten Kinder und Jugendlichen an, von einem Geschwister angegriffen worden zu sein. Bei einem Drittel von ihnen blieb es nicht bei verbalen oder eher harmlosen Attacken, sie wurden verletzt, manche sogar schwer. Bei etwa 6% kamen Gegenstände, quasi Waffen, zum Einsatz, darunter Steine, Spielzeug, Besenstiele oder Messer. Bemerkenswert, diese Erfahrungen zogen sich durch alle sozialen Schichten und Bevölkerungsgruppen. Eltern verkennen Gewalt unter Geschwistern häufig als Streit. Sie übersehen Machtungleichgewichte oder missdeuten sie als normale Entwicklung. Hinzu kommen Loyalitätskonflikte, Überforderung und die absurde Hoffnung, das Opfer werde stärker, wenn es sich selbst behauptet. Manche Familien belohnen Gewalt sogar indirekt, wenn das dominante Kind dem Elternteil näher steht. Dann kippt die Wahrnehmung und das gewalttätige Kind wird geschützt, das unterlegene Kind dagegen zusätzlich beschämt. Eine fatale Logik. Die Gewalt wird nicht begrenzt, sondern durch Bagatellisierung, Parteinahme oder Schuldumkehr stabilisiert. Das Opfer erlebt doppelte Ohnmacht. Durch Bruder oder Schwester und durch die Eltern, die nicht schützen. Dasselbe gilt auch für sexualisierte Gewalt. Sie gehört in Familien zu den größten Tabuthemen, gerade weil die besondere Nähe und existenzielle Verbundenheit zwischen Geschwistern hier zur Falle wird. Betroffene Kinder können ihr übergriffiges Geschwister weder verlassen noch aus der Familie entfernen, ohne die eigene Existenzgrundlage zu gefährden. Die Traumatherapeutin Monika Bohrmann beschreibt, wie sich um das betroffene Kind ein Gespinst aus Scham- und Schuldgefühlen, Drohungen und Manipulationen entfaltet. Übergriffige Kinder sichern sich systematisch die Gunst der Eltern, geben sich als besonders liebenswert oder unauffällig, wodurch das betroffene Kind noch weniger Gehör findet. Je größer der familiäre Stresspegel insgesamt ist, desto weniger Aufmerksamkeit erhalten die einzelnen Kinder. Das begünstigt die toxische Dynamik. Und heute? Aus einer belasteten Kindheit gehen unterschiedliche, aber einschneidende Spätfolgen hervor. Bei den einen bleibt eine innere Erschöpfung zurück, die später in Depressionen, Rückzug, Überanpassung oder einem brüchigen Selbstwert Ausdruck findet. Bei anderen, die selbst die dominante oder gar gewalttätige Position eingenommen haben, zeigt sich ihr Abstumpfung. Sie wehren Gefühl ab, bagatellisieren Schuld, finden Härte normal. Was sie in der Kindheit als Macht, Durchsetzung oder Überlegenheit erlebt haben, kann sich als innere Verhärtung fortsetzen. Wir erleben die Unfähigkeit, das eigene Verhalten zu betrauern und die Verletzung des anderen überhaupt wahrzunehmen. 20 Jahre später also sitzen wir in anderen Räumen, aber zumeist in denselben inneren Konstellationen. Die Familien sind größer geworden, die Kinder erwachsen, manche wohnen weit entfernt, andere treffen sich nur noch zu Geburtstagen, Beerdigungen oder an jenen Feiertagen, an denen die alte Ordnung für einen Abend wieder auflebt. Und dann reicht ein Satz, ein Blick, ein geerbter Gegenstand, damit alles wieder da ist. Die alte Kränkung, das alte Gefälle, die nie vergessene Frage, was damals gesehen wurde und was nicht. Was früher offen als Streit, Gewalt oder Bevorzugung sichtbar war, erscheint heute als frostige Höflichkeit oder vorsichtige Distanz, als Gespräch, das sehr vage bleibt. Unter der Oberfläche vibriert dieselbe Spannung. Die Vergangenheit wird in der Gegenwart reinszeniert, nur eben in sozial maskierten Formen. Was kann ich tun, wenn ich das erlebe? Ich kann genauer hinschauen und vielleicht erkennen, dass es nicht die Geschwister waren, die Konkurrenz und Neid gesät haben, sondern die Eltern. Ich kann gespannt sein, was sich dann verändert. Ich darf mir selbst glauben. Ich muss nicht mehr so tun, als sei das nur ein bisschen kompliziert oder halt Familiengeschichte. Wenn ich immer wieder klein gemacht, übergangen, beschämt oder in alte Rollen gedrängt werde, dann ist das eine Erfahrung, die ich ernst nehmen darf, ja, sollte. Ein wichtiger Schritt besteht darin, klar zu sehen, was passiert hier eigentlich mit mir? Dann geht es darum, die Gegenwart von der Vergangenheit zu unterscheiden. Nicht jeder Schmerz gehört ins Heute. Manches springt an, weil Altes berührt wird. Aber auch dann bleibt die Frage, was geschieht gerade wirklich und was wiederholt sich in mir? Schon diese Unterscheidung kann entlasten, weil sie mich aus meiner Ohnmacht herausführt. Und dann darf ich beginnen, mich zu schützen. Ich darf Gespräche begrenzen. Ich darf Abstand nehmen. Ich darf sagen, so nicht. Ich bin bereit für Kontakt, aber nicht für Abwertung. Ich muss nicht jedes Gespräch führen und ich muss nicht jede Verletzung sofort reparieren. Viele von uns versuchen ja, diese Dynamiken mit viel gutem Willen zu klären. Wir suchen das Gespräch, erklären unsere Position, bemühen uns um Annäherung. Doch genau in diesen Momenten fallen alle Beteiligten in die alten Muster zurück und aktivieren jene Konflikte, die oft viel älter sind als sie selbst. Der wichtigste Schritt kann sein, die eigene Würde wieder an den Anfang zu setzen. Wenn Kontakt möglich ist, dann nicht um jeden Preis. In kleinen Schritten, mit klaren Worten, ohne die Hoffnung, dass endlich alles aufgelöst werde. Ja, ich kann meinen Teil beitragen und Verantwortung übernehmen, aber ich kann die Beziehung nicht allein reparieren. Dafür braucht es die Bereitschaft der anderen. Darin liegt eine neue Form von Freiheit, nicht mehr alte Muster bedienen, sondern beginnen, mir selbst eine Grenze zu setzen. Manchmal freilich gehört dazu, den Kontakt erst einmal einzustellen oder komplett abzubrechen. Und was das bedeutet, welche Dynamiken sich darin zeigen, darum geht es in der kommenden Folge dieser Reihe von Gefühlserben. Hier also erst einmal vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, es hilft mir sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert, positiv bewertet und anderen weiterleitet. Ich empfehle auch nochmal unser neues Portal gefühlserben.de. Dort findet ihr diesen Podcast zum Nachlesen, als Artikel im Magazin und zudem vieles, was sich mit dem verbindet, worum es in dieser Folge ging. Texte, Anregungen und Gedanken rund um Familienthemen. Über euren Besuch freuen wir uns sehr. Meinen Newsletter empfehle ich euch, wenn ihr über Aktuelles informiert werden möchtet. Auch noch einmal der Hinweis, wer uns seine Wertschätzung für Podcast und Portal ausdrücken möchte, das Spendenportal Buy Me a Coffee ist nur einen Klick in den Shownotes entfernt. In der nächsten Folge also geht es um das Schweigen in Familien. Wir schauen, warum Funkstelle zugleich Schutz und Strafe sein kann und wir stellen uns eine unbequeme Frage. Muss wirklich Versöhnung das Ziel sein oder gibt es Frieden auch ohne Wiederannäherung? Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Thank you.